wie soll man das irgendwie aufholen? Und vielleicht kann der Podcast ja so ein bisschen auch anderen Leuten irgendwie motivieren zu sagen, hey, irgendwie aller Anfang ist schwer, aber man kommt rein und man wird auch sicherer in dem, was man sagt und was man irgendwie weiß.
Der Weg. Die zweite Folge ist es jetzt und heute ist der Fabio mit dabei. Hallo Fabio.
Hallo Daniel.
So, und wir haben uns überlegt, wir machen das Interview heute mal zu zweit und als Interviewgast haben wir jemanden dabei, der uns von einem sehr aktiven Mitglied der Community empfohlen wurde, nämlich dem Kemal. Und da auch nochmal der Hinweis an alle anderen aus unserer Community, wenn ihr Leute kennt, die ihr empfehlen könnt für ein solches 21 der Weg Interview, dann nehmt Kontakt mit Fabio und mit mir auf. Wir haben auch schon einige Anfragen oder beziehungsweise Hinweise bekommen. Das ist super cool. Also aber gerne noch mehr. Wir wollen das ja jetzt regelmäßig alle 2 Wochen immer montags rausbringen. Ja, so viel dazu. Luca, herzlich willkommen. Du bist unser Gast heute. Ich würde sagen, stell dich doch mal einfach kurz vor. Erzähl mal ein bisschen was über dich, dass die Zuhörer sich ein Bild von dir machen können.
Ja, servus. Ja, ich bin der Luca. Vielen Dank erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich sehr drüber. Ich bin momentan Student für Psychologie in Holland. Lebe da jetzt seit 2 Jahren, bin aber eigentlich aus München und habe in München davor Politikwissenschaften und Bio studiert und bin jetzt so ein bisschen mehr in die Psychologie abgerutscht und bin da sozusagen momentan unterwegs.
Okay, cool. Dann sag uns doch mal, da wir hier im Bitcoin-Podcast sind, wie bist du denn ursprünglich zu Bitcoin gekommen? Also gern auch, wann hast du zum ersten Mal davon gehört und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder dazugekommen bist?
Also das erste Mal davon gehört, es war wahrscheinlich irgendwie so 2016. Also den Begriff zumindest das erste Mal gehört, glaube ich auch damals über den Kemal. Und dann so richtig damit auseinandergesetzt, also nicht auseinandergesetzt, sondern so richtig mitbekommen, dass Bitcoin oder dass es das überhaupt so richtig gibt, war bei mir dann der Bullrun 2017, weil das ja dann auch im Prinzip in aller Munde war und ich von vielen Leuten dann aber auch relativ viel, also nicht dubiose Sachen gehört habe, aber bei mir in meiner Freundesgruppe waren ganz viele Leute dann irgendwie auf dem Ripple-Zug unterwegs oder Ethereum-Fanatiker oder irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche an Projekten. Definity war auch dabei, wo alle halt auch gesagt haben, ja, das wird das nächste große Ding. Und ich hatte damals aber auch schon immer das Gefühl, das wird halt so ein, oder das ist halt so ein Airdrop abkassieren irgendwie. Und habe mich dann auch selber sozusagen mit dem aktiven Engagieren so ein bisschen zurückgehalten, sondern eher gesagt, okay, gut, klar passiert da was, aber ich habe jetzt selber noch nicht so besonders viel in die Richtung gemacht. Ich habe nur gemerkt, okay, gut, viele Leute interessiert und da ist auf jeden Fall irgendwie Bewegung in der Sache drin, die jetzt gerade aufkeimt, groß wird und die ich wahrscheinlich auch interessant finde, weil mit Technologie oder generell alles, was irgendwie Zukunftstechnologie ist oder Sachen, die in der Zukunft wichtiger werden könnten, schon auch am Herzen liegen. Also einfach da neugierig bin.
Ist es denn 2017 so gewesen, dass du dann schon dich intensiv mit Bitcoin auseinandergesetzt hattest oder war das so der Anfang, wo du angefangen hast zu verstehen, was Bitcoin eigentlich ist?
Also 2017 habe ich Bitcoin, also ich glaube, als ich am Anfang mich das mit anderen auseinandergesetzt habe, habe ich es hauptsächlich gesehen als reines spekulatives Objekt, mit dem man halt relativ schnell Cash machen kann. Das war so irgendwie so der Anfangsgedanke, aber ich war nicht auf dem, oder ich war nicht irgendwie auf der Ebene, wo ich jetzt sage, gut, ich habe mich mit irgendwie der Technologie auseinandergesetzt oder mit den fundamentalen Zusammenhängen, die Bitcoin irgendwie versucht zu ändern, sondern eher so als, okay, ich sehe da, Leute wollen damit, oder Leute können damit schnell Geld verdienen und Leute verdienen damit irgendwie momentan schnell Geld. Aber ich habe, wie gesagt, zu der Zeit noch nicht besonders viel gemacht. Das hat bei mir dann erst angefangen, so 2019 eigentlich, letztes Jahr irgendwann. Dazwischen war dann, es ist immer sozusagen als Thema präsent gewesen, aber es war nie so, dass ich mich aktiv damit auseinandergesetzt hätte.
Okay. Hattest du dann damals auch schon investiert, also so um 2017 rum, wo du sagst, du hattest dich aber noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt? Oder hast du es wirklich nur komplett von der Seitenlinie beobachtet und jetzt erst vor kurzem angefangen zu stacken?
Also ich war damals in der Position irgendwie in so einem Zwischending. Ich hatte, glaube ich, nicht genug Kohle, um wirklich sinnvoll zu investieren, aber auch nicht, oder ich hatte zu viel, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ist es jetzt sinnvoll, das zu machen? Also ich hatte das Gefühl, dass ich nicht genug weiß darüber, um da jetzt eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Aber es war auch nicht so wenig, dass ich gesagt habe, gut, ich kann das jetzt irgendwie auch aus dem Fenster schmeißen und einfach mal probieren, was passiert. Das heißt, damals habe ich mich noch nicht, ich habe damals einfach nur von der Seitenlinie im Prinzip das Ganze betrachtet und gesagt, hey, mal gucken, was passiert. Und als dann auch der, ich weiß gar nicht wann, war das November, als das All-Time-High war? Oder Januar oder Februar?
Ich glaube, es war im Dezember.
Ich glaube, Dezember auf Januar, irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Als es dann runterging, habe ich auch gedacht, okay, gut, weißt du was, kannst du jetzt erstmal irgendwie liegen lassen. Das scheint zumindest vorerst mal vorbei zu sein. Und dann ist es ja auch in den Medien so ein bisschen abgetaucht. Das heißt, dann so durch 2018 durch war es mir ein Begriff, aber noch nicht wirklich präsent im Sinne von, und ich wusste auch technologisch noch nicht wirklich besonders viel drüber, sagen wir es so.
Interessant. Es sind ja viele, also ich kenne viele, die halt so 2017 in Bitcoin reingezogen wurden, vor allem natürlich auch durch den Bullrun, aber wenige haben sich bis heute mit dem Fundament oder mit dem, was Bitcoin eigentlich ist und wie Bitcoin wirklich funktioniert, auseinandergesetzt. Was war so der Zeitpunkt oder der Auslöser vielleicht auch bei dir, dass du gesagt hast, so jetzt muss ich mir Bitcoin aber echt mal näher anschauen?
Also es war, glaube ich, so Mitte 2019, würde ich sagen. Ich glaube, man muss halt dazu sagen, dass ich generell auf jeden Fall Interesse am Finanzwesen habe und an der Finanzwirtschaft und auch an der, also besonders, ich bin noch nicht so besonders alt, aber die Finanzkrise 2008 ist mir als Happening sozusagen auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und ich habe mich nachträglich dann relativ viel damit auseinandergesetzt, okay, wie kam es dazu? Also was ist sozusagen in der Subprime-Mortgage-Krise wirklich passiert? Und als 2019 hat mir dann der Kema, glaube ich, Andreas Antonopoulos gezeigt auf YouTube damals und meinte so, hey, guck dir das mal an.
Klassiker.
Guck dir das mal an, das könnte was sein, was dich interessiert. Und hat mich interessiert und dann habe ich, glaube ich, keine Ahnung, dann hängst du halt irgendwie 4 Stunden am Tag vom Computer und schaust dir diese Videos an.
Ja, das kennen wir alle.
Kennen wir, sehr gut.
Und was mich so richtig, also was ich wirklich cool fand damals, war seine Idee zu sagen, hey, wir haben 7 Milliarden Menschen, davon haben irgendwie 1 Milliarde hat Zugang zu einem wirklichen Finanzwesen und 6 Milliarden nicht. Und mit Bitcoin kann man das ändern. Und da dachte ich mir, okay, cool, das ist eine krasse Idee. Vielleicht sollte ich mich damit irgendwie ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und ich weiß gar nicht genau, was als nächstes kam. Ich glaube, das erste Buch, was ich dann dazu gelesen habe, das ging dann alles relativ schneller. Das ist alles in den letzten, das ist noch nicht mal ein Jahr her, dass ich damit wirklich angefangen habe. Das erste Buch, was mir auch der Kemal empfohlen hat, war von Jan Pritzker, dieses Inventing Bitcoin.
Nice,
sehr cool. Das war, und ich, also muss ich auch sagen, dass das, ich habe mir das, glaube ich, 3-mal gekauft und in Groningen auch an 3 Leute verteilt und gemeint so, hey, wenn ihr irgendwie einen Einstieg haben wollt, der nicht zu anspruchsvoll ist, dann lest dieses Buch, weil ich das echt gut finde. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, die Sache so ein bisschen insofern zu verstehen, als dass du einen technischen Einblick bekommst, der aber ein bisschen weggeht auch von dem, was du halt irgendwie sonst in den Medien hörst. Also, keine Ahnung, dass du rausfindest, dass Mining nicht irgendwie das Lösen von komplizierten Algorithmen ist, sondern was wirklich dahinter steht und die Idee dahinter, das war dann schon so ein bisschen eye-opening. Und dann hat es relativ schnell Klick gemacht. Also dann, keine Ahnung, dann fängt es an wie so ein Staubsauger, dass du halt irgendwie alles unter die Finger bekommen willst, dass du dazu irgendwie findest. Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Inventing Bitcoin haben wir ja auch. Also ich mache ja nebenher noch den Apricomedia Verlag. Wir haben das ja jetzt auch auf Deutsch rausgebracht. Und also auch genau aus dem Grund, weil es wirklich so ein, das ist das einzige Buch, das ich kenne, das für jemanden, der technisch ein absoluter Noob ist, irgendwie begreiflich machen kann, was Mining ist, oder? Mhm. Und auch so ganz, ganz krass den Basis-Case einfach darlegt. Für mich klingt das Ganze jetzt so, als wärst du tatsächlich direkt zu Bitcoin gekommen. Ist das der Fall?
Ich war, ja, und ich, also.
Also sprich, ich will darauf hinaus, Shitcoins begegnet, in Shitcoins investiert, auf die Nase gefallen oder hast du tatsächlich, bist du da tatsächlich drum rumgekommen?
Ich bin da insofern drum rumgekommen, glaube ich, aber auch einfach deswegen, weil ich irgendwie sozusagen gute Guidance hatte. Also relativ schnell mitbekommen habe, okay, das, was in den meisten ICOs oder die meisten Projekte, die irgendwie verkaufen, klingt alles super gut. Klingt alles, also ich kann halt auch auf 300 Wörter oder in einem 300-Wörter-Absatz kann ich sehr viel intelligent Klingendes reinschreiben. Aber so wirklich überzeugend, nee, weil es klingt alles so nach Hochglanzbroschüre und irgendwie nach den Problemen der Welt, die halt irgendwie durch alles wird jetzt anders, wenn wir dieses Projekt irgendwie unterstützen. Und da bin ich generell irgendwie ein bisschen skeptisch. Das Einzige, was ich jemals gekauft habe, war für 50 Euro Chainlink. Aber habe ich auch, glaube ich, sofort wieder verkauft und dann gemacht irgendwie.
Den Link-Token
Ja, den
quasi.
Link-Token. Es war aber, ich weiß, ich glaube, das war, nachdem ich mich bei Kraken angemeldet hatte. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ich habe dann, glaube ich, einen Podcast von Jimmy Song gehört, in dem der, oder nee, ich habe auf Medium einen Artikel von ihm gelesen, in dem er meinte, so, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, sich in irgendwelche anderen Coins, also sich damit auseinanderzusetzen, weil selbst von einem Investment-Standpunkt aus bist du mit Bitcoin schon im Prinzip bei was Unkorreliertem. Und dann was zu nehmen, was irgendwie nur Nachteile hat gegenüber Bitcoin, hat für mich dann einfach keinen Sinn gemacht. Und deswegen bin ich um die ganze Shitcoin-Sache so ein bisschen drum herum gekommen. Ja.
Cool. Und wenn man sich das ja so anschaut, also Andreas Antonopoulos spricht ja unter anderem auch über Ethereum. Und du sagst, du hast da gute Guidance gehabt. Das hört sich so ein bisschen an, als wäre entweder jemand da gewesen, wie zum Beispiel Kemal, der dich darauf hingewiesen hat, was da abgeht, oder der dich vielleicht darauf hingewiesen hat, welchen Leuten du folgen kannst auf Medium und Twitter, ne?
Ja, also in Inventing Bitcoin ist hinten eine ziemlich gute Liste drin mit Leuten, die, glaube ich, auch alle
Nice.
ziemlich Bitcoin-maximalistisch unterwegs sind, wenn ich mich nicht recht irre. Und Kema hat natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet. Also ich habe mich mit ihm zwei oder dreimal getroffen, glaube ich, im letztes Jahr. Oder zweimal waren es auf jeden Fall, glaube ich. Und habe mir da auch relativ. Er hat mir im Prinzip irgendwo auch gezeigt, dass er sozusagen, oder warum er ein Problem mit Shitcoins hat. Und ich bin dann relativ schnell dazu übergegangen, wirklich drüber nachzudenken und zu sagen, gut, klar funkelt das irgendwo und klingt super gut, aber wenn man sich es irgendwie wirklich anschaut, auch vom Ethos her, dann sollte man da einfach, glaube ich, die Finger von lassen und sich auf das konzentrieren, was für alle ist und nicht nur für, keine Ahnung, eine Foundation oder eine kleine Gruppe oder ja, irgendwelche Leute, die halt einfach Kohle machen wollen auf dem Rücken von anderen.
Du hast gerade eben gesagt, dass so im Peak 2017 so dein Freundes- und Bekanntenkreis da auch relativ aktiv oder zumindest halt, sagen wir mal, chillig aktiv war, was XRP und Ethereum oder Ether anging. Also hast du zu denen noch Kontakt und was sagen die jetzt, wenn du ihnen sagst, so hey Leute, das ist ja völliger Blödsinn?
Ja, ich habe zu denen noch Kontakt. Die sind auch immer noch meine, also sind immer noch sehr, die sind immer noch mit meine besten Freunde. Die
Cool.
meisten sind entweder komplett ausgestiegen, vor allem eigentlich alle, die irgendwas mit Ripple zu tun hatten, haben sich da, glaube ich, einfach komplett von verabschiedet. Und es gibt immer noch eine relativ, also ich habe immer noch Freunde, die ziemlich viel in Altcoins unterwegs sind. Mit denen ich dann versuche, irgendwie mehr drüber zu reden und zu sagen, hey gut, schau dir doch einfach mal Bitcoin an, vielleicht kann ich dich ja auch davon überzeugen, dass es nicht so sinnvoll ist, jetzt in Foam und Ether und Definity zu investieren, sondern sich eher so auf die Basics zu beruhen. Aber ich glaube, dass es bei vielen da auch noch der Fall ist, dass sie sehr von einem Preis- und Investmentpunkt aus gesteuert sind. Also dass sie sagen, hey, okay, ich will damit halt Kohle machen. Und nicht von der Idee her zu sagen, okay, kann das als System grundlegend was verändern?
Also so von wegen, hau mir mit deinem Bitcoin-Maximalismus ab, ich will hier diversifizieren im Kryptospace.
Ja, und vor allem auch von der, also eher sozusagen, ich will jetzt Kohle machen und warum sollte ich nicht Kohle machen mit Ethereum, wenn das, keine Ahnung, mehr steigt als
Also
Bitcoin. Ja,
kurzfristig,
genau, ist alles so ein bisschen
Kohle
Short
machen.
Time, Low Time, ja.
Also ich denke auch, dass das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, oder? Die Leute, die Freunde, die Kollegen, die man in Anführungsstrichen nicht davor retten kann, sind die, die ja auch gar nicht gerettet werden wollen, weil sie wissen, es ist ein Gamble, oder? Und ihnen geht es irgendwie um kurzfristige Gains. Ich würde jetzt behaupten, Freunde und Kollegen, die sich beschäftigt haben intensiv mit Geld und angefangen haben, Geld zu verstehen und angefangen haben zu verstehen, was die Tragweite von einem schlechten Geldsystem ist, dass die wahrscheinlich nicht die sind, die trotzdem sagen, ja, aber ich investiere jetzt hier ein paar Tausend in Ripple und dann werde ich Millionär.
Ja.
Hast du selbst schon Freunde erlebt jetzt, die dann dir, was diesen in Anführungsstrichen Maximalismus angeht, also das Bitcoin-Only, die dir da gefolgt sind? War das dir zu verdanken oder kamen die irgendwann auf dich zu oder sind die meisten einfach bis heute noch so, nee, okay, XRP, bin ich jetzt auf die Nase geflogen, ich vergesse mal Krypto.
Also lustigerweise ist vor, glaube ich, 2 Wochen das erste Mal jemand auf mich zugekommen und meinte so, hey Luca, du bist doch in Bitcoin unterwegs. Ich würde gern investieren, was muss ich dafür machen? Aber das war bisher auch das erste Mal. Und mit den beiden Jungs oder mit einem Freund von mir, der viel in Ethereum unterwegs ist, mit dem habe ich lebhafte Diskussionen darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht. Bin aber da noch nicht so auf dem, also bin noch nicht an dem Punkt, dass er sagt, hey, Luca, du hast recht, ich bin bekehrt. Ich bin jetzt auch auf der Bitcoin-Maximalist-Seite, sondern das ist meistens so ein ja gut, aber. Ich kenne da auch jemanden, der sagt, oder er ist dann eher so der Typ, der sagt, gut, ich kenne jemanden, der voll in Ethereum drin ist und der sagt, dass das alles Blödsinn ist, was die Maximalisten sagen. Und ja, aber mein Punkt ist so ein bisschen, ich glaube, man muss irgendwo auch sich, also du musst einen Anreiz haben, dass du deine Meinung ändern willst. Und wenn du das nicht hast, dann möchte ich auch nicht so ganz, also dann möchte ich meine Zeit nicht. Ich spreche gerne mit dir drüber, aber es gibt auch ein Limit für mich, wo ich sage, gut, was ist sinnvoll für mich an rein investierter Zeit, wenn du gar nicht deine Meinung ändern möchtest, zum Beispiel.
Verstehe ich vollkommen. Gigi sagt es ja immer so schön, dass es für jeden gibt es sein eigenes Rabbit Hole, also für jeden gibt es den eigenen Punkt, der ihn triggern würde und wo man ihn abholen muss. Und wenn man selbst den nicht weiß oder er den nicht zeigt, dann dauert es für ihn halt noch ein bisschen, bis er an den Punkt kommt. Aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt oder kam, wie du gesagt hast, was vor 2 Wochen passiert ist, was würdest du denn jetzt aus deiner aktuellen Sicht, was empfiehlst du dem denn? Also wo soll er sich anmelden? Was ist die beste Exchange oder wo soll er Bitcoin kaufen? Wie soll er das anstellen? Welche Wallet vielleicht soll er benutzen? Hast du da dir schon Gedanken drüber gemacht oder
Ja,
noch nicht
so ein
so?
bisschen. Also ich bin beim letzten Mal, als ich ihm erklären wollte, so ein bisschen auf die Nase geflogen damit, weil ich glaube, ich einfach zu schnell zu viel ihm sagen wollte. Also weil ich versuche dann, man kommt dann so in diesen
Das kennen wir
Overdrive-Modus. Du
alle.
sagst, versuchst ihm zu
Ja.
erklären, wie das Protokoll funktioniert, aber du überfährst die Leute halt damit. Und er guckt
Ja,
diesen.
kennt ihr das Meme? Kennt ihr das Meme, wo der Typ von Always Sunny in Philadelphia vor seiner Wand steht, alles voller Fäden und Zettel und alles miteinander verknüpft
Ja, das ist doch dieses
und der Arme.
Conspiracy-Meme da, irgendwie auch, wo
Ja,
er da im
genau.
Hintergrund alles, ja,
Ja,
okay.
aber ich sehe das so ein bisschen, also man ist ja so auf seinem Weg, was Bitcoin angeht, und es wird ja immer, also man spannt immer mehr Fäden. Und er ist halt jetzt noch bei keinem Faden und ich bin dann halt bei ein paar Fäden. Und wenn jemand jetzt seit 6 Jahren dabei ist, dann das ist auch eine Wand, der könnte mich dann auch überfahren mit Wissen, was ich noch nicht habe. Also es ist irgendwie, man muss es, glaube ich, es ist halt einfach komplex und deswegen bedarf es irgendwie Zeit, das sinnvoll zu erklären. Und man muss auch, glaube ich, den Leuten Zeit geben, es verstehen zu können. Weil das ist ja nicht so,
Und zu wollen
genau,
vor
und zu
allem.
wollen, ja. Weil man setzt sich jetzt auch nicht hin und sagt, gut, gib mir irgendwie eine Stunde alles über Bitcoin und dann checke ich das auch sofort. Sondern das ist ja ein Prozess, der irgendwie ist wie so ein guter Wein, der muss ja auch irgendwie ein bisschen reifen. Rotwein zum Beispiel.
Du hast am Anfang gesagt, dass du dich vor allem auch mit dem Thema Geld ein bisschen auseinandergesetzt hast oder sagen wir mal zumindest mit der Finanzkrise auseinandergesetzt hast und dir Gedanken gemacht hast, wie konnte die entstehen? Was sind die Gründe dafür? Würdest du sagen, also zum einen, was hat dich dazu bewegt, dich damit zu beschäftigen? Und zum anderen würdest du sagen, hat dir das dabei geholfen, offener Bitcoin gegenüberzutreten?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wie ich sozusagen zur Finanzwelt generell komme, ist über, also mein Vater war in der Branche irgendwie relativ lange unterwegs, deswegen ist da einfach so ein familiärer Kontakt. Aber was die Finanzkrise jetzt speziell angeht, ich glaube, man hat, oder wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, hat man relativ schnell gesehen, dass irgendwas Prinzipielles falsch ist an der Art und Weise, wie unser Finanzsystem funktioniert. Und dass, wenn dir jemand eine rational und vor allem irgendwie wissenschaftlich logische Alternative aufzeigt und dir auch genau erklären kann, wie die Dinge funktionieren und du nicht auf dieses, okay, ich muss das jetzt glauben, weil das mir vorgegeben wird, dass es so ist, dich rückbeziehen musst, dann wird das natürlich besonders, also wird das natürlich attraktiver. Und das hat mir natürlich, glaube ich, auch den Einstieg insofern vereinfacht, als dass man da schon so ein bisschen, wie sagt man, Lunte gerochen hat. Also sie ein bisschen schon dem Ganzen abgewandt hat und eben nicht mehr an der Punkt ist, wo man sagt, okay, Geld ist was ich bekomme von der Arbeit oder von meiner Familie und damit kann ich Sachen kaufen und Punkt. Und nicht drüber nachdenken, wie sozusagen die größeren Zusammenhänge sind.
Das heißt, du hast bis damals schon so ein bisschen in den Rabbit in das oder in den Kaninchenbau der Fragestellung, was ist Geld, hineingestoßen sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das von ich weiß gar nicht, wann das war, da war ich bestimmt 16 oder so, kam so ein bisschen die Sache auf, gut, dass zumindest das Papiergeld, was wir haben, ja eigentlich eher eine Fantasie ist, beziehungsweise es hat Wert, weil wir halt dran glauben, dass es Wert hat. Und das hat so, glaube ich, den ersten Stein gelegt, um sich dann tiefgreifender damit auseinanderzusetzen. Vor allem jetzt mit dem Euro oder dem Dollar. Und wenn man dann geschichtlich zurückgeht, dann sieht man natürlich schon irgendwie ein bisschen, dass das auch alles nur ein großes Experiment ist, in dem wir gerade leben. Und dass es eben nicht alternativlos ist, wie gesagt wird.
Ja, mega spannend. Was sagt denn eigentlich, also du hast gesagt, dein Dad kommt so ein bisschen aus der Finanzindustrie. Was sagt der eigentlich zu Bitcoin?
Er ist auf jeden Fall nicht... Er ist nicht abgeneigt, aber er ist auch nicht an dem Punkt, nicht begeistert. Er ist einfach nicht an dem Punkt, dass er sagt, er möchte sich damit jetzt so auseinandersetzen, dass er es technisch verstehen würde. Und er hat, glaube ich, einfach eher beschlossen, dass er sagt, gut, das ist so ein bisschen das von meinem Sohn und ich beschäftige mich damit jetzt einfach weniger. Aber es ist niemand, der sagt, also er ist auch jemand, der sagt, gut, bestimmte Dinge am Finanzsystem funktionieren einfach nicht richtig. Ja. Aber es ist niemand, wo ich sagen würde, der hat sich mit Bitcoin irgendwie schon auseinandergesetzt und wüsste, was die Besonderheiten sind. Ja.
Okay. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da du jetzt sagst, dein Vater kommt aus der Finanzbranche, du hattest Inventing Bitcoin gelesen. Gab es denn andere Bücher, andere Literatur noch bezüglich Bitcoin oder vielleicht bezüglich der österreichischen Schule, die du empfehlen würdest oder die dich sehr überzeugt hat oder die irgendwas in deinem Denken verändert hat diesbezüglich?
Ja, also ich habe als ich angefangen habe, habe ich mit Chilling Out von Nick Sabos vom Mises-Institut ist das, glaube ich, ein Artikel, den ich sehr interessant fand. Es gibt von, was mir bei meiner Vorstellung von Geld irgendwie auch geholfen hat, ist von, ich weiß nicht, kennt ihr Yoel Harari? Der hat zwei Bücher geschrieben, Homo Deus und eine kleine Geschichte der Menschheit. Von dem gibt es so ein ganz kleines Buch, das heißt einfach nur Money. Und in dem
das wusste ich gar nicht.
Ja, das
kenne ich auch nicht.
Das ist im Prinzip so eine Art, also er nimmt die Teile, die in den beiden großen Büchern über Geld drin sind und fügt sie zusammen in so ein kleines Büchlein über Geld. Das habe ich auch schon vor Bitcoin gelesen gehabt. Und in dem beschreibt er relativ gut sozusagen den Übergang von Tauschgeschäft über Spezialisierung in der Gesellschaft, über den ersten Shekel in Mesopotamien hin zu sozusagen irgendeiner gearteten Form von Münzprägung und dann sozusagen der Einführung von Edelmetallen als Währungen. Und es war ganz interessant, darüber was zu lesen. Und was ich auch gelesen habe, ist der Bitcoin Standard von Saifedean Ammous. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Standardwerk. Würde ich, glaube ich, auch jedem
Yay,
empfehlen,
absolut.
darüber oder sich damit mal
Absolut.
auseinanderzusetzen.
Fandest du ihn schwer zu lesen oder bist du da gut durchgekommen?
Ich fand ihn vor allem interessant zu lesen. Also man frisst sich da so ein bisschen durch, finde ich. Ich fand ihn prinzipiell sehr einleuchtend beim Lesen. Also, aber vor allem, also ich finde, ein gutes Buch charakterisiert sich ja auch daraus, dass man irgendwie einen Zusammenhang erklärt bekommt, den man einfach so noch nicht gesehen hat und den dann aber sofort schnallt. Und ich finde, das macht das Buch ziemlich gut. Also besonders irgendwie seine Erklärung von, ich mag seine, sozusagen die geschichtlichen Aspekte über dieses Coin-Clipping zum Beispiel, im Römischen Reich einfach der Aureus immer kleiner gemacht wurde und dadurch, was ja im Prinzip auch eine Form von Inflation ist, über die Abschaffung des Goldstandards im Ersten Weltkrieg, das waren alles so Themen, die ich super spannend fand und die mir auch einleuchten als sozusagen logisch.
Cool. Das ging mir eben damals beim ersten Mal lesen wirklich genau gleich. Ich war da schon im Bitcoin Rabbit Hole drin, aber durch dieses Buch tatsächlich ist so, was Geld angeht und was diese Anreizsysteme angeht, ist bei mir echt der Groschen gefallen diesbezüglich. Also warum es einfach immer schief gehen muss.
Ja, das bringt mich übrigens direkt zu einer Frage, weil du den Bitcoin-Standard gelesen hast, ja. Da ist dann vermutlich unsere Definition, also unsere gemeinsame Definition von Geld relativ ähnlich. Aber mich würde mal interessieren, Luca, wie würdest du eigentlich Geld definieren? Was ist für dich Geld?
Also Geld ist für mich im Prinzip, ich würde sagen, ja gut, es gibt sozusagen die drei Standarddefinitionen, irgendwie zu sagen, Unit of Account, Unit of Exchange und Store of Value,
Ja,
müssen die drei
genau.
sein. Finde ich alles sehr einleuchtend, aber ich finde, so wenn ich über Geld nachdenke, finde ich es immer, Geld ist für mich so die alles gleichsetzende Konstante irgendwie. Also das am einfachsten zu handelnde Medium, mit dem ich alles einen Preis geben kann und mit dem ich sozusagen eine Wirtschaft kickstarten kann, weil ich eben nicht mehr an den Punkt kommen muss, dass ich für jedes Objekt irgendwie einen Wechselkurs brauche. Sondern es ist so ein, ich kann damit, es ist ein Effizienzmittel zu einem gewissen Grad.
Schmiermittel.
Ja, für eine gut laufende Wirtschaft. Und die durch Geld haben wir natürlich einfach gesellschaftlich und auch gesellschaftshistorisch ganz viel Neues schaffen können und irgendwie ganz viele Türen aufsperren können, die so sonst davor einfach nicht möglich wären zu öffnen.
Wo wir gerade von Wirtschaft sprechen, würdest du entgegnen, wenn ich jetzt hier mal den Begriff Kapitalismus und vielleicht sogar noch ein bisschen steiler sagen würde, Kapitalismus ist gut, hier einwerfe, wie würdest du dem entgegnen?
Also ich glaube, Kapitalismus ist gut. Ich würde dem zustimmen irgendwie. Ich glaube, Kapitalismus ist so ein, also zumindest richtiger Kapitalismus, ist für mich eines der Systeme, das den Menschen sozusagen in der Zukunft eine bessere Zukunft verspricht als jetzt und das auch irgendwie sinnvoll tun kann, ohne auf Utopien zurückzugreifen, die irgendwie nicht in der menschlichen Natur liegen.
Was ist denn deiner Meinung nach nicht richtiger Kapitalismus?
Also für mich ist Kapitalismus insofern dann schwierig, wenn wir wie jetzt zum Beispiel also wenn wir nicht festlegen können, was ein sinnvoller Preis ist, weil wir die Geldmenge so verändern, dass wir dass wir nicht mehr richtig nachweisen können, wo der richtige Preis für irgendwas eigentlich steht. Und dadurch halt ganz viel an irgendwie Scheinwirtschaft erzeugen oder Möglichkeiten geben, dass wir Dinge finanzieren, die eigentlich nicht finanziert werden sollten, oder Kriege finanzieren können. Das sind für mich Teile des Kapitalismus, die ich prinzipiell ablehne.
Das ist natürlich auch ein Riesenhaufen an Unfairness, oder wenn man jetzt mal an Geld denkt als einen Wertspeicher, also sprich, ich habe jetzt eine Dienstleistung erbracht und den Wert von der Dienstleistung, den möchte ich mir speichern und den möchte ich in die Zukunft transportieren. Es ist natürlich auch einfach für die gesamte Gesellschaft oder ich sage jetzt mal Leute, die nicht am langen Hebel sitzen, relativ unfair, wenn sie diesen Wert eben nicht über die Zeit transportieren können. Und da ist halt leider Fiat-Geld so viel einfacher und so viel verbreiteter zu benutzen, als es jetzt zum Beispiel Gold oder irgendwas ähnliches wäre. Wie siehst du denn so den Vergleich von Gold zu Bitcoin generell? Siehst du es als zwei ähnliche Sachen, die auch langfristig nebeneinander existieren können? Oder siehst du Bitcoin als etwas, das Gold langfristig den Rang abläuft? Gib mal da deine Einschätzung bitte.
Also ich glaube, dass es also auf jeden Fall Parallelen hat. Besonders, ich glaube, dass Gold und Bitcoin beides super gute Store of Values sind. Jeder auf seine eigene Art und Weise irgendwie. Ich glaube aber, dass vor allem, was die Zukunft betrifft, ich glaube nicht, dass Bitcoin Gold ersetzen wird also ich glaube nicht, dass Gold generell nicht mehr als Wertspeicher existieren wird in der Zukunft. Ich glaube aber, dass ein signifikanter Teil des momentanen Wertspeichers von Gold von Bitcoin übernommen wird, einfach nur, weil wir Bitcoin bietet einfach den Vorteil, dass ich das halt nicht überall rumliegen haben muss und dass es mir weniger einfach geklaut werden kann. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 50 Kilo Gold rumliegen habe, dann habe ich irgendwo immer ein Problem, mich damit rumzubewegen oder irgendwie, mir kann das auch relativ, wenn jemand kommt mit einer Waffe und ich habe keine Waffe, dann kann er mir das halt auch relativ schnell wegnehmen.
Einfacher als Peter Schiff versteht das nicht. Ja. Warum verstehst du das denn?
Ich glaube, weil er dogmatischer unterwegs ist und sich nicht von Argumenten überzeugen lässt.
Ja, da ist wohl was dran.
Also das ist so ein bisschen meine Perspektive zwischen bezüglich Gold und Bitcoin. Und ich glaube auch, dass in mir wäre Bitcoin, also einfach als von wo ich jetzt momentan in meinem Leben stehe, lieber, weil ich, glaube ich, einfach nicht sicher bin, wo ich in der Zukunft leben werde. Ich glaube, dass die Welt sich, auch wenn wir jetzt irgendwie in einer sozusagen Bewegungskrise sind, was irgendwie von A nach B kommen betrifft, trotzdem immer noch irgendwie in der Zukunft an den Punkt kommen werden, wo Leute eher mehr reisen als weniger, auch für die Arbeit. Und da ist Bitcoin, glaube ich, einfach der wesentlich sinnvollere Begleiter als jetzt ein Goldbarren.
Ich denke auch, dass es aus diesem Grund, gerade die Transportabilität, ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum es langfristig natürlich gesehen, aber warum es wirklich viel, viel Wert aus dem Immobilienmarkt ziehen muss, auch aus dem Goldmarkt ziehen muss, weil es einfach, es passt einfach zur heutigen technologisierten und digitalen Welt, oder? Jetzt hattest du vorher gesagt, du hast den Bitcoin-Standard gelesen. Hältst du denn einen Bitcoin-Standard, wie er dann dort angedacht wird, für theoretisch möglich? Und denkst du, solche Finanzkrisen wie die dich 2008 irgendwie auf das Ganze aufmerksam gemacht haben, wären dadurch verhinderbar oder würden die anders ablaufen? Wie stellst du dir das vor?
Also ich glaube, theoretisch möglich ist es bestimmt. Ich weiß nicht genau, wie es gut, also sagen wir mal, mein größtes und nicht eine meiner großen Sorgen ist sozusagen, wie wird eine Transition hinhauen, sinnvollerweise. Weil ich glaube schon, dass momentan ja auch relativ viele Leute in dem momentanen System würden wir jetzt sozusagen einen sehr radikalen Systemwechsel vornehmen, würden halt ganz viele Leute gar nichts haben. Und das ist, glaube ich, was auch sozusagen zusammenhaltend schwierig wird oder schwierig sein könnte. Aber ich würde mir schon, oder ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir irgendwo, wenn sozusagen das Vertrauen weiter erschüttert wird in das momentane Finanzsystem und in die sozusagen die Fähigkeiten von Zentralbanken, die Finanzströme so zu leiten, dass es unter Kontrolle bleibt, wir in eine irgendwie geartete Form von Bitcoin-Standard reinrutschen könnten. Aber ich kann dir nicht genau sagen, ob das dann eher auf einer, also es führt natürlich dazu, dass du dann wieder irgendwie sehr zentrale Organisationen hast, ob das dann sozusagen ein Bitcoin-Standard ist, der dann überhaupt der Banken agiert, oder ob das was ist, was mehr integriert ist auf sozusagen die Ebene der einzelnen Personen. Da weiß ich, glaube ich, einfach, also da würde ich mich nicht wohlfühlen, darüber jetzt eine gute Prognose abgeben zu können.
Ja, gibt sicherlich auch berechtigte Kritik an der Version eines Bitcoin-Standards, wie er im Buch dargelegt wird. Fab, du hast eine Frage, ne?
Ja, genau. Also wir sind uns ja alle drei einig, das Finanzsystem, so wie es ist, dass es versagt und dass es nicht taugt. Was ist denn so dein Eindruck? Ist es für dich so aufgesetzt, also ich sage jetzt mal geplant, so aufgesetzt, dass es dass der Großteil der Menschen es nicht versteht und dementsprechend enteignet wird? Oder denkst du einfach, dass das Papiergeld, so wie es heute ist, ist einfach aus Unwissenheit aller heraus entstanden und so eine Art kollektives Versagen?
Also ich glaube, dass das Papiergeld, so wie wir es heute haben, ich glaube nicht, dass dahinter irgendwie ein großer Masterplan steht, sozusagen von ein paar Leuten gegen die Bevölkerung, um zu sagen, okay, wie kriegen wir hier so eine Art Finanzknechtschaft hin? Ich glaube eher, dass es, also wenn man sich das 71 anschaut, auch relativ stark einfach mit der damaligen geopolitischen Situation zusammengehangen hat. Also man muss halt wieder irgendwie einen Krieg finanzieren und das ging halt einfacher, wenn man die Sache einfach entkoppelt. Und ich glaube, was dann danach gefolgt ist, war einfach, gut, danach hast du so ein bisschen die Fluttore aufgemacht und dann ist sowas natürlich irgendwie ziemlich schwierig einzufangen wieder. Und seitdem sind wir halt auch in so einem, ich sehe das einfach auch als großes irgendwie finanzpolitisches Experiment, das halt so noch nicht, wo man auch nicht weiß, was der Ausgang von ist. Aber deswegen glaube ich auch, dass, also daran, das stört mich auch sehr an den Aussagen von Zentralbankern, die halt sagen, wir haben das alles unter Kontrolle und wir wissen, was passiert. Ich glaube, die tappen auch alle total im Dunkeln und versuchen halt dieses Schiff irgendwie über Wasser zu halten. Mit mehr oder weniger Erfolg in den letzten Jahren.
Ja, ist interessant, ne? wenn man dann das neueste Video von Madame Lagarde sieht, die sagt, unsere einzige Aufgabe ist halt Preisstabilität. Und du wunderst dich, wo waren denn bitte die Preise in den letzten 10 Jahren stabil oder 20 Jahren? Seitdem es die EZB gibt, habe ich da keine Stabilität gesehen, sondern eine dauerhafte Abnahme der Kaufkraft, also der Zunahme der Preise. Also das ist ja nicht wirklich stabil. Aber gut, das ist das Mandat der Zentralbank wird da, glaube ich, ein bisschen freier ausgelegt. Oder dieses Mandat der Preisstabilität wird da ein bisschen freier ausgelegt, als wir das wahrscheinlich auslegen würden.
Ja, ich fand das auch gut bei 60 Minutes. Powell, der meinte, ja, wir können unlimitiert Geld drucken. Es ist nur ein Druck auf den Computer. Mhm. Und der denkt so, gut, aber in diesem Satz steckt so viel Falsches drin, dass es eigentlich ganz gut ist, dass da niemand richtig zuhört.
Das Interessante ist ja, dass viele sich gar nicht fragen, wo geht denn das Geld eigentlich hin, wenn das da gedruckt wird? Weil ich bekomme es ja offensichtlich nicht. Ne? Aber wer bekommt denn das eigentlich, wenn es gedruckt wird? Es ist, glaube ich, nur sehr wenige, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Jetzt vielleicht mal so zum Abschluss noch zwei Fragen. Wir gehen langsam auf die Stunde zu. Und zwar würde mich mal interessieren, wo hattest du Schwierigkeiten auf deinem Weg, Bitcoin zu verstehen und wo würdest du vielleicht sagen, bist du, also Shitcoins wissen wir jetzt, bist du definitiv nicht falsch abgebogen, aber wenn du jetzt nochmal so deinen Weg rückwirkend betrachtest, gab es Situationen, wo du falsch abgebogen bist und wo du Schwierigkeiten hattest, Bitcoin zu verstehen?
Also ich finde, zu einem gewissen Grad, also ich finde, man kann Bitcoin sozusagen ja irgendwie auf einer technischen Ebene verstehen und dann kann man es auch versuchen, auf einer Code-Ebene zu verstehen und da bin ich einfach komplett raus. Also da bin ich noch viel zu unbewandert, um da wirklich sinnvoll sagen zu können, darüber kann ich jetzt irgendwie, ich verstehe wirklich, was da abgeht. Ich war jetzt 2020 im Februar auf der Advancing Bitcoin in London.
Wow.
Ja, ich bin da einfach nur, ich habe nichts gesehen, habe da hingeschrieben, habe Studentenrabatt bekommen und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich da war. Und das war total cool, weil ich, also auf der einen Seite relativ wenig verstanden habe, aber man halt irgendwie so an die Entwickler irgendwie so ein bisschen, also mich mit denen mal zumindest unterhalten konnte. Und das hat mir auch so ein bisschen wieder den Anreiz gegeben zu sagen, okay, vielleicht kannst du ja in die Richtung auch noch mehr machen. Weil da für mich so die unsichtbare Barriere irgendwie ist, zu sagen, gut, ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber wenn es dann geht sozusagen um die technische Anwendung, wird es schwierig bei mir. Und wenn ich jetzt meinen Weg so prinzipiell Revue passieren lasse, ich glaube, das größte, das war nicht wirklich ein Problem, es zu verstehen, aber das größte Unwohlsein, was ich in der ganzen Sache hatte, ist, an den Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt komplett eigenverantwortlich dafür. Und wenn ich die, wenn ich eine Adresse falsch eingebe, dann verbrenne ich meine Coins einfach, also dann sind die einfach weg. Und klar, es gibt irgendwie, es war für mich extrem schwierig, im Kopf diesen Schritt zu machen zwischen, ich habe jetzt Geld auf der Bank und irgendwie fühle ich mich sicher damit und wenn was passiert, dann rufe ich da halt irgendwie an und mache einen Chargeback und dann passt das schon. Hinzu, okay, ich habe 100% der Verantwortung, ich kann damit so machen, was ich will. Keiner kann mir da jetzt irgendwie auch reinpfuschen, aber ich muss halt, ich muss meine Due Diligence irgendwie machen, so. Ich muss mein Threat Assessment machen, ich muss schauen, was für mich richtig ist. Das war für mich so wahrscheinlich die größte Hürde in dem Prozess.
Interessant, interessant. Kann ich verstehen, ging mir an manchen Stellen sicher auch so. Du hattest ja vorher gesagt und gerade eben auch nochmal, dass du gerade studierst. Damit bist du wahrscheinlich zumindest ein kleines Stückchen jünger als der Daniel und ich. Wie würdest du denn so generell deine Generation und vielleicht noch interessanter jüngere Generationen einschätzen bezüglich Bitcoin? Hast du das Gefühl, die sind mit so viel Misstrauen ins Finanzsystem aufgewachsen, dass viele das relativ leicht und schnell verstehen? Oder denkst du, die meisten sind so irgendwie beeinflusst von Instagram, Facebook, keine Ahnung was, dass sie sich darüber gar nicht scheren und wahrscheinlich gar nicht die Value Proposition überhaupt verstehen von Bitcoin?
Also ich bin da leider ein bisschen pessimistisch, glaube ich. Ich habe das jetzt bei mir so ein bisschen mitbekommen, einfach an der Uni, in der ich da in Holland studiere, dass ich da in dem Bereich der wahrscheinlich Einzige bin, der irgendwie was damit macht. Genauso wie ich auf der, also auf der Advancing Bitcoin war noch eine Person, glaube ich, dabei, die so ein bisschen in meinem Alter war. Und ich habe also in München auch in München war ich noch nicht, habe ich noch nicht so besonders viele Leute wirklich kennengelernt, aber das ist auch immer, man merkt, das ist eher so ein, nicht so eine halbe Generation über mir, würde ich sagen. Und ich glaube, dass, du meintest ja gerade, dass sozusagen auf Grundlage der Finanzkrise da ein Verständnis und irgendwie ein Bewusstsein entwickelt wurde, sehe ich noch nicht so wirklich so. Also ich glaube, da ist in vielen Bereichen immer noch der Punkt gesagt, so, okay, das ist halt, also, es funktioniert für mich so, wie es ist. Ich habe nicht so den Anreiz, mich jetzt damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert das Finanzwesen, wie funktioniert es nicht. Und ich glaube auch, dass es, also besonders jetzt in Europa irgendwie, geht es ja allen eigentlich so gut, dass man sich damit gar nicht so auseinandersetzen muss. Also man hat nicht so dieses, irgendwas funktioniert nicht, sondern es läuft ja so einigermaßen.
Ich befürchte, dass dieses es geht allen so gut echt ein Riesenproblem ist im Verständnis dafür, oder?
Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dieses, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, auch ein Trick von Fiat irgendwie. Wenn es halt, wenn es halt ganz viel Geld gibt zur Verfügung, dann wird man auch so ein bisschen, wie sagt man, selbstgefällig, was das angeht, sich darüber Gedanken zu machen. Und das scheint so ein bisschen durch zumindest. Aber ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und wenn man ihnen den richtigen, oder wenn wir sozusagen die Awareness dafür steigen würde, das auch auf sehr fruchtbaren Boden stoßen könnte. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwie in unserer kleinen Enklave, dass das noch so klein bleibt, sondern ich glaube, dass es einfach momentan noch so ein bisschen schwierig ist, da die Traktion zu bekommen, dass das dann größer wird.
Hast du während deines Weges auch mal so dieses Gefühl gehabt, so hey, bin ich eigentlich gerade völlig bescheuert hier? Das kann doch irgendwie alles gar nicht funktionieren, ne? Oder das sind doch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier, glaube ich, irgendwie in so einer kleinen Blase drin, die irgendwann platzen wird.
So manchmal finde ich, hat man das so ein bisschen, aber es ist eher so ein, man fühlt sich so, es ist so ein bisschen als, nicht, man ist den Leuten so einen Schritt voraus, aber man hat irgendwas verstanden, was noch nicht so ganz durchgesickert ist und deswegen fehlt einem immer so ein bisschen so die Anschlusspunkt zu Leuten. Und wenn man dann sich nur selber damit beschäftigt, irgendwann baut sich so ein bisschen Zweifel ein manchmal, aber das kann man dann, finde ich, wenn man sich wieder mit dem Thema gut beschäftigt und sich aber anschaut, okay, gut, ich kann mir die Fundamentals anschauen, ich kann mir das einfach anschauen, wie es funktioniert und das macht Sinn, kann man sich dieses Gefühl, glaube ich, ganz gut nehmen. Zumindest geht es mir so, dass man sich da irgendwie, es macht halt einfach Sinn. Und das macht irgendwie logisch, man kann, ich, ich muss nicht irgendwie, ich muss nicht dann glauben, dass es Sinn macht, sondern ich kann wirklich die Schritte nachvollziehen, warum es Sinn macht. Und daraus kann man, glaube ich, ganz schön, kann man auch irgendwie für sich selber so Kraft schöpfen, dass man da seiner Überzeugung nachgeht.
Ja, absolut. Also ich meine, ich sage mir auch immer so, hey, das sind die besten Argumente, die ich kenne gerade. Und bisher ist noch keiner angekommen, hat mich irgendwie mit einem besseren Argument davon überzeugt, dass Bitcoin völliger Blödsinn ist. Und solange das nicht der Fall ist, bin ich fest davon überzeugt, dass Bitcoin unsere Zukunft ist. Und ich glaube, so geht es auch vielen in der im Space.
Glaube ich auch auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, der wichtigsten Frage. Was ist Bitcoin? Beschreib es doch mal mit deinen eigenen Worten.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe die schwerste Frage für den Schluss aufgehoben.
Genau.
Ich glaube, Bitcoin ist unsere größte Hoffnung drauf, dass wir irgendwie in einer fairen Welt leben können. Wenn das alles, wenn wir Glück haben und das alles so umgesetzt, und wenn wir sozusagen Erfolg damit haben, mit dem, was wir umsetzen wollen, glaube ich, dass wir, dass Bitcoin eine gerechtere und vor allem eine Welt schaffen kann, die mehr darauf ausgelegt ist, nicht sich die ganze Zeit kurzfristig irgendwie an sich selbst zu erfreuen, sondern langfristig zu denken und Probleme auch wirklich anzugehen.
Sehr nice.
Spannend, spannend. Vor allem interessant auch zu sehen, dass du ja bis zu diesem Punkt innerhalb von einem guten Jahr gerade mal gekommen bist, ne?
Das hat, ja, ich habe mir nicht Zeit gelassen damit, sondern habe mir irgendwie versucht, möglichst Material ranzukarren und ja. Ich glaube, es geht aber auch einfach, wenn man davon überzeugt ist und wenn man sich der Sache irgendwie, wenn man von sozusagen neugierig ist auf mehr, dann geht es relativ einfach, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Okay, ja, cool. Dann wären wir, wenn wir soweit, so gut wie durch. Luca, wenn man möchte, wo kann man dich denn finden? Erzähl mal.
Also man kann mich eigentlich auf Twitter finden. Mein Twitter-Handle ist VanishedMontag. Und da bin ich eigentlich am einfachsten zu erreichen. Sonst habe ich keine anderen Social-Media-Kanäle. Also das ist so der einzige Anlaufpunkt für mich.
Sehr cool.
Ist ja auch der wichtigste für Bitcoiner.
Auf jeden Fall.
Absolut. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du das hier mit uns gemacht hast. War sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ja.
Vielen, vielen Dank, Luca.
Danke euch für die Einladung. Vielen Dank.
Cool.
Sehr schön.
In dem Fall bis demnächst.
Bis demnächst, ja, hoffentlich.
Bis demnächst. Luca, vielen, vielen Dank. Fabio, wir sehen uns beim nächsten Interview. Und Leute, wenn ihr gerade zuhört und sagt so, hey, mir fällt da irgendwie ein Freund ein, mir fällt da ein Verwandter ein. Ich erwähne es nochmal, damit wir genug in der Pipeline haben. Kontaktiert mich, Daniel Wingen auf Twitter oder Daniel San Bitcoin auf Telegram oder den Fabio Fab the Fox, sowohl auf Twitter als auch auf Telegram. Exakt. Also in dem Sinne, ja, habe ich falsch gesagt?
Nee, alles gut, nur auf Twitter, leider mit 2x wollte ich hinzufügen. Also, weil er nicht mehr frei war.
Punkt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.